SRF 2 Kultur.
Das südliche Afrika könnte eine Kornkammer sein für die rasant wachsende Weltbevölkerung. Tatsächlich liegt die Landwirtschaft dort am Boden, trotz 50 Jahren Entwicklungshilfe. Was tun, lautet die große Frage. Feuerbauern und Investoren. Die Agrarkrise im Süden Afrikas am Beispiel Sambias. Sie hören Kontext mit Thomas Kruchem. Mpongwe, ein Bezirk im Norden Sambias. Ein Torbogen aus Baumstämmen markiert inmitten gelbgrauer Steppe den Eingang zum Anwesen von Lesa, der Führerin der Lamba-Volksgruppe. Grasbedeckte Hütten, ein Häuschen aus roten Ziegeln, das der sogenannten Chieftainess als Residenz dient. Daneben ein nach allen Seiten offener Versammlungspavillon, dessen Grasdach auf Baumstämmen ruht. Würdevoll schreitet die noch junge Stammesführerin zu einem hölzernen Lehnstuhl. Die Besucher knien nieder, überreichen einen Sack Maismehl und einen Kanister Speiseöl. Dann kommt Lesa mit energischer Stimme zur Sache.
Die Bauern meines Volkes, der Lamba, brauchen viel Land, um ihre Familien zu ernähren. Auf jeweils 1-2 Hektar baut ein Bauer Mais und Maniok an. Aber nach 3 oder 4 Jahren ist das Land erschöpft und muss 30 Jahre brach liegen. Es ist meine Pflicht, dem Bauern dann neues Land zuzuteilen. Eine Pflicht, der ich kaum mehr nachkommen kann. Denn mein Volk wächst immer schneller und obendrein hat uns die Regierung schon vor Jahrzehnten viel Land weggenommen und es kommerziellen Farmern gegeben.
Sambia, ein dünn besiedeltes Land im Süden Afrikas. Auf der 18-fachen Fläche der Schweiz leben 14 Millionen Menschen. Wie viele Länder im südlichen Afrika erlebt Sambia seit Jahren einen Wirtschaftsboom. Es boomt jedoch nur der Export mineralischer Rohstoffe. Im Falle Sambias von Kupfer. Dieser Exportboom schafft kaum Arbeitsplätze. Im Schatten neuer Glaspaläste in der Hauptstadt Lusaka wuchern denn auch Slums, deren Bewohner mit Kleinhandel und Schuheputzen gerade so überleben. Fast die Hälfte der Menschen in Sambia sind unterernährt. Und am schlimmsten ist die Armut auf dem Lande, wo bis heute die große Mehrheit der Bevölkerung lebt. Diese Menschen haben reichlich Ackerland. Warum sind sie trotzdem so arm? Und was muss geschehen, damit sie weniger arm werden? Ein Blick beispielhaft auf Sambia. Fahrt mit George Allison von der Hauptstadt Lusaka aus nach Mumba im Westen des Landes. Vorbei an Lagerhallen und Weizenfeldern, an kümmerlichen Maisfeldern, abgeholzten und abgebrannten Flächen. Nördlich von Mumba arbeitet der aus Simbabwe stammende Agrarexperte Allison auf einer großen Weizen- und Sojafarm. Die Ackerböden Sambias, sagt er, seien von Natur aus sauer und nährstoffarm.
Fast überall im südlichen Afrika sind, außer in den Flusstälern, die Böden ziemlich unfruchtbar. Die uralten, verwitterten Böden hier enthalten kaum organische Nährstoffe. Fast alles hat heftiger Regen im Laufe von Jahrmillionen ausgewaschen.
Aber auch solche Böden können hohe Erträge liefern, meint Allison. Mit Kalk, hochwertigem Saatgut und richtig dosierter Düngung. Tatsächlich ernten die wenigen großen Farmer Sambias im feuchten Sommer 3 Tonnen Soja pro Hektar und im trockenen Winter, künstlich bewässert, 10 Tonnen Weizen. Und das Verblüffende? Ihr Land ist nicht besser als das der Kleinbauern, die mit mühsamer Arbeit gerade 500 Kilo Mais pro Hektar ernten. Diese Kleinbauern betreiben bis heute sogenannte Landwechselwirtschaft. Sie roden 1-2 Hektar, bearbeiten sie 2-3 Jahre mit Feuerhacke und Pflug, was den Böden rasch die letzten Nährstoffe entzieht. Sie säen ertragsarme Mais- und Manioksorten, sie düngen gar nicht oder falsch, sie bewässern nicht und leisten gegen Schädlinge wie Unkraut kaum Widerstand. Eine Landwirtschaft mit eingebauter Armutsgarantie, die auch der Umwelt nicht gut tut und, indem sie Kohlendioxidspeicher vernichtet, den Klimawandel anheizt. Wie oft schon hat der Besucher aus dem Flugzeug jene Rauchglocke gesehen, die im Winter monatelang über dem südlichen Afrika liegt. Wie oft hat er brennende Savanne durchquert und am Himmel nur grau gesehen, bis am Spätnachmittag ein wenig die Sonne sichtbar wurde, als verschleierter glutroter Ball. George Allison deutet auf schwarze Flächen entlang der Straße. Von Chitemene, der sambischen Form des Brandrodungsfeldbaus, spricht er.
Der Bauer fällt auf einem kreisförmigen Stück Land alle Bäume. Er schichtet die Äste in der Mitte auf und verbrennt sie. Dann pflanzt er in der Asche Mais oder Maniok an. Die Asche hilft dabei in zweierlei Weise. Sie gibt Nährstoffe ab und sie neutralisiert die zumeist sauren Böden für eine gewisse Zeit. Hat der Bauer das Land für 2 oder 3 Jahre bebaut, muss es anschließend für mindestens 20 bis 30 Jahre brach liegen. Erst dann sind die Bäume so weit nachgewachsen, dass der Bauer das Land erneut nutzen kann. Das Landwirtschaftssystem der Chitemene funktioniert folglich nur bei einer sehr geringen Bevölkerungsdichte.
So, that's an extensive farming system, which you can do with low population density.
Die hat Sambia zwar insgesamt, nur die meisten Kleinbauern leben entlang der wenigen Straßen und die Flächen dort sind inzwischen dicht besiedelt. Die Ackerböden werden deshalb immer stärker ausgelaugt. Eine Ergänzung oder Alternative zum Ackerbau wäre die Rinderwirtschaft. Sambia verfügt über riesige natürliche Weideflächen. Tatsächlich gibt es zwar große Herden, aber die werden kaum genutzt, klagt Professor Mick Mwala, Agrarexperte an der Universität von Lusaka.
Rinder besitzen in Sambia weniger einen wirtschaftlichen als einen sozialen und kulturellen Wert. Je mehr Tiere du hast, desto angesehener bist du. Und ein Bauer verkauft ein Rind nicht auf dem Höhepunkt seines wirtschaftlichen Werts, sondern meist erst dann, wenn es uralt ist und kaum noch Geld einbringt. Rinder sind in Sambia wie auch in Tansania eher eine Art Sparbüchse. Man gewinnt Prestige daraus und hat eine Reserve, wenn die Feldfrüchte mal gar nicht gedeihen. Ein gutes Tier verkauft der Bauer allenfalls dann, wenn er den Schulbesuch eines Kindes oder eine Hochzeit finanzieren muss.
Es ist offensichtlich, so wie sie bis heute arbeiten, können die Kleinbauern Sambias von ihrer Landwirtschaft allein nicht leben. Deshalb nutzen sie ihren Lebensraum, die Waldsavanne, auch in anderer Weise. Sie sammeln Früchte, Kräuter, medizinische Pflanzen und Brennholz. Sie jagen und sie fällen Bäume, um Holzkohle zu produzieren. Entlang der Straße zwischen Lusaka und Mumva reiht sich Kilometer an Kilometer verwüsteten Landes voller Baumstümpfe. Ziegelöfen rauchen, hunderte hoch mit Holzkohle beladene Fahrräder und Lastwagen sind zu sehen.
Holzkohle kostet in der Stadt hier 50 bis 60 Dollar pro Tonne. Sie ist damit die bei weitem billigste Energiequelle in Sambia. Eine Folge davon ist aber, dass Sambia heute die höchste Entwaldungsrate pro Kopf weltweit aufweist. Eine Menge Holzkohle wird ja auch exportiert, aus der Nordprovinz nach Tansania, aus der Ostprovinz nach Malawi. Sehen Sie dort die Baumstümpfe? Da stand bis vor kurzem ein schöner Wald, den die Bauern hier in Holzkohle verwandelt haben.
Viele Kleinbauern in Sambia ahnen, dass sie ihre Produktion vervielfachen, Armut überwinden und Entwicklung in Gang setzen könnten. Aber wir sitzen wie unter einem Tisch, sagt ein Bauer. Und wollen wir aufstehen, stoßen wir mit dem Kopf gegen die Tischplatte. Den Bauern fehlt es zuallererst an qualifizierter Beratung. Es fehlen ertragreiches Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel. Es fehlt der Zugang zu modernem Gerät, Bewässerungssystemen und Märkten, zu Strom und Krediten. Kurz, ein gewaltiges Paket an Ressourcen ist notwendig, damit Kleinbauern im südlichen Afrika zu Profis in effizienter Landwirtschaft werden können. Den Bauern fehlen die meisten dieser Ressourcen, weil ihnen die herrschenden Eliten nie wirklich geholfen haben. Die Agrarbudgets der Regierungen sind mager, sagt Professor Mwala. Und sie bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten und Subventionen, die viel kosten, aber nichts bringen.
You subsidize for a purpose.
Subventionen müssen, um sinnvoll zu sein, ein klar definiertes Ziel haben. eine Notlage zu überbrücken oder einen Sektor mit viel Potenzial anzuschieben. Sie müssen zeitlich begrenzt sein. Sambias Agrarsubventionen aber haben kein Ziel. Sie machen nur unsere Bauern abhängig. Vom Staat, von populistisch arbeitenden Politikern, denen es egal ist, ob sie landwirtschaftliche Märkte verzerren und so die Entwicklung einer gesunden Landwirtschaft verhindern.
Wenig Gutes hört der Besucher auch über die seit Jahrzehnten währende Arbeit internationaler Hilfsorganisationen in der sambischen Landwirtschaft. Im Rahmen eines auf 3 Jahre befristeten Projekts bieten sie den Bauern die eine oder andere Ressource, erklärt eine UN-Expertin. Praktisch nie aber bieten sie ein sinnvolles Gesamtpaket. Seit 50 Jahren wiederholen Hilfsorganisationen immer gleiche oder ähnliche Agrarprojekte und verkaufen sie als innovativ, meint Rudi van Gent, bis vor kurzem Agrarexperte der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ in Sambia. Tatsächlich habe man sich nur im Kreise gedreht, ohne das Leben der Menschen wirklich zu ändern.
Wenn Sie die Projekte solcher Organisationen nach 5 oder 10 Jahren anschauen, dann sehen Sie praktisch nichts mehr von dem, was die Millionen dort investierter Dollars bewirkt haben.
Was tun also? Jetzt sollen ausländische Agrarinvestoren helfen, unsere Landwirtschaft zu entwickeln. Die Investoren sollen unsere Kleinbauern unterstützen, sagen die Regierungen Sambias und anderer Länder im südlichen Afrika. Zugleich jedoch zeigen sich einzelne Vertreter der Regierungen besorgt. Sambias Vizepräsident Guy Scott zum Beispiel warnt auf einem agrarwirtschaftlichen Kongress davor, dass Investoren Kleinbauern ihr Land wegnehmen und sie noch tiefer ins Elend stürzen könnten, gemeinsam mit korrupten Chiefs, Stammesoberhäuptern.
Wir hatten Fälle, wo Chiefs ausländischen Investoren Land verkauft haben, ohne jede Mitwirkung oder Genehmigung der zuständigen Behörden. Große Flächen haben deshalb bis heute einen dubiosen Status. Wenn Sie, meine verehrten Damen und Herren Investoren, also Ihre Milliarden bei uns investieren, dann passen Sie auf. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Verträge mit den richtigen Leuten schließen. Folgen Sie dem Gesetz, sonst finden Sie sich plötzlich wieder auf Land, auf das noch 5 andere Leute Anspruch haben.
Wie komme ich an Land? Das ist in der Tat die erste Frage, die sich ein ausländischer Agrarinvestor in Sambia stellt. 90% des Landes gelten als traditionelles Land, das die Chiefs verwalten. Sie vergeben solches Land an Kleinbauern. Damit ein Investor traditionelles Land nutzen kann, muss er sich mit dem relevanten Chief und dessen Ältestenrat einigen. Ein kompliziertes Verfahren. Deshalb pachten Investoren lieber Land von jenen 1.500 ehemaligen Staatsfarmen, die heute brach liegen. 7.000 Hektar Staatsland hat zum Beispiel Neil Crowder gepachtet, der Gründer des Londoner Investmentfonds Chaiten Capital. Crowder produziert Nahrungsmittel für den lokalen und regionalen Bedarf.
Afrika importiert heute rund 50 Millionen Tonnen Getreide jährlich, bei oft 80 bis 100 Dollar Transportkosten pro Tonne. Und der Bedarf wird in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen. Da ist es doch sehr attraktiv, Getreide ganz nah an diesen Märkten zu produzieren.
Und beide Seiten gewinnen, sagt Crowder. Seine Firma verdient, die Afrikaner bekommen ihr Getreide billiger als bisher. Auf die Frage nach Pachtgebühren lächelt der Investor nur. Die fielen nicht ins Gewicht, angesichts der 8.000 Dollar pro Hektar, die Chaiten investieren muss, bevor das Land ordentliche Erträge abwirft. Das Unternehmen setzt auf eine hochmechanisierte und computergesteuerte Produktion. Löhne und Arbeitsbedingungen gelten als fair, allerdings beschäftigt Chaiten weit weniger Arbeitskräfte, als die lokale Bevölkerung erwartete. Neil Crowder klagt derweil, dass es schwierig geworden sei, Geld für Afrika von Investoren zu bekommen.
There's the sense that any foreign investor in Africa is a land grabber.
Ausländische Agrarinvestoren in Afrika gelten in Teilen der Weltöffentlichkeit heute als Landräuber. Auch wenn sie nicht korrumpieren, die Umwelt verpesten und Kleinbauern ihr Land wegnehmen. Deshalb sehen meine Geldgeber jetzt das zusätzliche Risiko, negativ in die Schlagzeilen zu geraten. Besuche ich einen Portfolio-Manager in New York und sage ihm, Sambia ist sehr, sehr gut, dort erwirtschafte ich dir 15 bis 25 Hektar Rendite pro Jahr, dann deutet der Mann aus dem Fenster aufs nächste Hochhaus und sagt, ich kann in den Umbau dieses Gebäudes investieren und bekomme 15%. Warum soll ich da in Afrika investieren und mir vorwerfen lassen, ich steckte das Geld meines Pensionsfonds in landräuberische Aktivitäten?
Der Besucher fährt mit dem aus Simbabwe stammenden Agrarexperten George Allison von Mumva aus weiter nach Norden. Allison und zwei Freunde beschlossen 2009, einen Agrarbetrieb zu gründen. Und zwar in Big Concession, einem 260.000 Hektar großen Block von Farmland, das seinerzeit kaum bewirtschaftet wurde. Wie Neil Crowder wollten die drei Weizen, Soja und andere Nahrungsmittel produzieren. Sie hatten aber nicht das nötige Kapital. Das Geld fanden sie in Berlin, bei einer Investorengemeinschaft mit dem Namen Sapinda. Das Konzept der jungen Leute aus Sambia überzeugte die Investoren und sie beschlossen, 50 Millionen Dollar zu investieren. Gemeinsam gründete man die Firma Amateon und pachtete zunächst 30.000 Hektar in Big Concession. Die Produktion begann 2012. An einem von Unkraut überwucherten Feld stoppt Allison seinen Pickup, steigt aus, bückt sich und streckt dem Besucher einen vielleicht 5 Kilo schweren Brocken Erde entgegen. Ein Symbol der gigantischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sagt er.
You get lots of land that's been cleared for farming and then gets abandoned after some years because
es gibt hier eine Menge Land, das Kleinbauern irgendwann gerodet haben, um Feldfrüchte anzubauen. Nach wenigen Jahren jedoch haben sie das Land verlassen, weil es völlig unfruchtbar geworden war. Investiere nun ich auf solchem Land viel Geld in Bewässerungssysteme und die zugehörige Stromversorgung, muss ich sorgsam diese Böden aufpäppeln. Mit denen muss ich ja 20, 30 Jahre arbeiten. Ich kann nicht einfach wie ein lokaler Kleinbauer immer neues Land roden. Dazu habe ich hier viel zu viel Kapital investiert.
Damit die Böden im Norden Sambias irgendwann viel Weizen und Soja hervorbringen, muss Amateon viel Geld in die Hand nehmen. Experten müssen prüfen, wie viel Grundwasser für die Bewässerung zur Verfügung steht. Vertragsfirmen müssen quadratkilometerweise Busch roden und dann müssen die sensiblen Böden äußerst sorgsam bewirtschaftet werden.
You have to fertilize and rotate crops to build up the nutrition and
um die ausgelaugten und sauren Böden wieder fruchtbar zu machen, muss man sie mit Kalk neutralisieren. Man muss systematisch düngen und Fruchtwechsel betreiben. Außerdem sollte man das Bodenleben möglichst wenig stören, also auf keinen Fall den Pflug einsetzen. Pflügen vernichtet zwar Unkraut, aber es lässt zugleich alles organische Material oxidieren und den Kohlenstoff verschwinden. Es verschlechtert also dramatisch die Qualität der Böden, speziell hier im südlichen Afrika.
Eine Alternative zum Pflug ist der in Sambia sogenannte Maguye-Ripper. Ein Gerät, das schmale Furchen in den Boden schneidet, in die Saatgut und Dünger eingebracht werden. Dieses Gerät ist Teil der sogenannten konservierenden Landwirtschaft, die heute in Brasilien, Argentinien, Australien und den USA weit verbreitet ist. In Sambia verspricht allein diese konservierende Landwirtschaft Erfolg, meint George Allison. Zu ihren Prinzipien zählt auch, der Ackerboden sollte stets mit organischem Material bedeckt bleiben, mit Ernteresten vor allem. So ist der Boden geschützt vor Erosion durch heftigen Regen, Wind und Temperaturwechsel. Er kann Wasser und Nährstoffe halten. Wichtig ist überdies, dass der Bauer Fruchtwechsel betreibt, etwa zwischen Getreide und Soja. Die eine Pflanze führt dem Boden Nährstoffe zu, die die andere braucht.
Sojabohnen zählen zu den Leguminosen, die symbiotische Beziehungen zu bestimmten Bakterien, zu sogenannten Rhizobien, unterhalten. Die Bakterien, mit denen die Pflanzen geimpft werden, binden atmosphärischen Stickstoff in den Sojawurzeln. Dafür bekommen sie ein wenig Zucker. In dieser klassischen Symbiose können Rhizobien bis zu 200 Kilogramm Stickstoff pro Hektar Soja binden. Nach der Sojaernte kommt dann der in den Wurzeln enthaltene Stickstoff der nächsten Pflanze zugute. Das kann zum Beispiel Weizen sein oder Gerste.
Wheat.
Im provisorischen Hauptquartier der Farm, einem Zeltlager, zeigt Rob, der Farmverwalter, stolz seinen Maschinenpark. Nagelneue Bagger, Bulldozer und Traktoren, eine 15 Meter breite, reich mit Elektronik bestückte Pflanzmaschine, die in rasendem Tempo Furchen schneiden sowie in die Furchen Saatgut und Dünger einbringen kann. Hightech-Ausrüstung für konservierende Landwirtschaft im großen Stil. Ergänzend will George Allisons mit deutschem Geld finanzierte Firma eng mit lokalen Kleinbauern kooperieren.
Just by virtue of our presence here, we will be moving fertilizer into the area, seed, we have transport coming and going.
Allein dadurch, dass wir hier operieren, kommen schon große Mengen Saatgut und Dünger in die Region, die wir den Kleinbauern günstig anbieten können. Dank unserer Transportkapazitäten können wir den Bauern auch Produkte wie Soja oder Mais zu einem besseren Preis abkaufen, als sie ihn woanders bekommen würden. Und in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten können wir sie darin ausbilden, ihre Erträge zu verbessern.
Damit auch die Kleinbauern pfleglich mit ihren Böden umgehen, hat George Allison einen Experten für konservierende Landwirtschaft als Bauernberater eingestellt. Tag für Tag besucht der Berater mit seinem Geländemotorrad die Bauern der Umgebung. In der Stadt Mumwa zeigt sich Aaron Kamalondo als Distriktsekretär, Chef der lokalen Verwaltung, höchst angetan vom Amateon-Engagement in seiner Region.
The area is about 260,000 hectares and not even one farm has been developed, not even one farm.
Das Farmgebiet Big Concession umfasst 260.000 Hektar, aber bislang wurde hier nicht eine einzige Farm wirklich entwickelt. Auch deshalb steht die Ernährungssicherheit in unserem Distrikt auf tönernen Füßen. Wir hoffen und glauben, dass sich dies mit dem Engagement der Firma Amaseon ändert. Außerdem schafft das Unternehmen Infrastruktur. Es fördert mit seinen Investitionen den Wirtschaftskreislauf aus Handel und Handwerk. Und es gibt vielen Kleinbauern die Chance, sich zu kommerziellen Bauern zu entwickeln.
Extension services to small-scale farmers. And that is what we are looking at.
Fazit: Die Investoren Chaiten und Amaseon tragen bei zur Ernährungssicherheit in Sambia. Beide stellen allerdings relativ wenige Arbeitsplätze bereit und ihr Versprechen, lokalen Kleinbauern die Tür zur kommerziellen Landwirtschaft zu öffnen, müssen sie erst noch einlösen. Nicht zu vergleichen sind diese Unternehmen jedoch mit Investoren, die auf krummen Wegen Land von korrupten Chiefs erwerben. Mehrmals haben Chiefs Land ihres Volkes leichtfertig verscherbelt, ohne die Betroffenen zu fragen. In einigen Fällen kam es zu Vertreibungen von Kleinbauern. In anderen Fällen wurden Betroffene vor dem Landerwerb nicht ausreichend konsultiert oder es kam zu Streit über Versprechungen der Investoren, Schadenersatz zu zahlen, eine Gesundheitsstation oder eine Schule zu bauen. Von einer Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft kann bei solchen Investoren keine Rede sein. Denn um ländliche Entwicklung tatsächlich zu fördern, muss ein Investor eng mit lokalen Bauern kooperieren. Das populärste Modell dafür, die Kooperation mit sogenannten Vertragsbauern, praktizieren in Sambia immer mehr Unternehmen. Ein Beispiel: die Initiative für wettbewerbsfähige afrikanische Baumwolle, kurz COMPAKI. Im Dörfchen Musena, außerhalb der Stadt Mumwa, hat der 52-jährige Bauer Forbes Gwerise seinen Pflug verkauft und zeigt dem Besucher stolz seinen Mangoje-Ripper. Ein Symbol bodenschonender, konservierender Landwirtschaft in Sambia.
That time I think I was doing about 500 kg.
Vor einigen Jahren, als ich anfing, mit der Firma Dannerin zusammenzuarbeiten, habe ich noch 500 Kilo Baumwolle pro Hektar geerntet. Heute sind es über 2 Tonnen. Ich weiß noch, wie sie mich in die Stadt Kapwe einluden zu einem 3-tägigen Kurs. Der Lehrer dort, Mike Burgess, zeigte uns, wie wir mit dem Magoye-Ripper umgehen müssen. Er brachte uns bei, Herbizide zu spritzen, ohne uns selbst zu vergiften. Auch wie ich am schnellsten Baumwolle pflanze und ernte, habe ich in Kapwe gelernt.
Baumwolle wird in Afrika fast ausschließlich von Kleinbauern angebaut, die seit langem unter starken Preisschwankungen am Weltmarkt leiden. Anfang des Jahrtausends standen deshalb viele Bauern kurz davor, den Baumwollanbau aufzugeben. Große Baumwollkonzerne wie die US-Firma Dannevant und Cargill sahen ihre Fälle davon schwimmen. Deshalb gründeten sie mit gemeinnützigen Partnern wie der Gates Foundation, und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, COMPACI. Ein Programm, das die Baumwollproduktion in Afrika auf stabile Füße stellen soll. Experten der an COMPACI beteiligten Unternehmen und Organisationen fördern inzwischen allein in Sambia 240.000 Kleinbauern. Auf der Basis von Kooperationsverträgen schulen sie die Bauern in konservierender Landwirtschaft und Lagerhaltung. Sie stellen ihnen gutes Saatgut, Kalk, Herbizide und Werkzeug zur Verfügung. Sie verkaufen den Bauern modernes Gerät auf Kredit und kaufen deren Baumwolle zu fairen Preisen. Eine wichtige Rolle spielen bei COMPACI auch die Bauersfrauen, berichtet Nigel Seabrook, der Chef von Dunamant in Sambia.
Frauen verrichten einen Großteil der landwirtschaftlichen Arbeit hier. Deshalb bilden wir sie auch aus. Viele unserer Mitarbeiter sind Frauen und wir unterstützen über 100 Gruppen von Frauen, die gemeinsam Baumwolle anbauen.
Mit der Professionalisierung des Baumwollanbaus in Sambia zeichnen sich natürlich auch Unterschiede ab, erklärt Seabrook. Unterschiede zwischen erfolgreichen Bauern und jenen, die es trotz aller Hilfe nicht schaffen. Darauf müsse die Firma reagieren.
Allen unseren Partnerbauern auch Dünger zu geben, hat sich als wirtschaftlich nicht sinnvoll erwiesen. Viele Bauern bringen, obwohl sie geschult sind, den Dünger nicht gut dosiert aus. Manche streuen sogar sinnloserweise Baumwolldünger auf ihr Maisfeld, sodass oft die Kosten für den Dünger den Nutzen übersteigen.
Dies kann insbesondere dann verhängnisvoll sein, wenn der Preis für Baumwolle auf dem Weltmarkt sinkt. 2011 etwa lag er sehr hoch, 2012 dann nur noch bei der Hälfte. Mit der Folge, dass weniger produktive Bauern in Schwierigkeiten gerieten. Dennoch wollen sich die meisten Bauern bislang nicht an einem Stabilisierungsfonds beteiligen, aus dem die Bauern jedes Jahr den gleichen Preis für ihre Baumwolle erhalten würden. Der Baumwollbauer Forbes Gerisse indes verdiente dank seiner hohen Produktivität auch 2012 noch an seiner Baumwolle. Und er pflanzt ohne dies nur auf einem Teil seines Landes Baumwolle an. Den Rest bebaut er mit Mais oder Soja, die er gleichfalls an Dunavant verkauft.
Schon jetzt kann ich meine Kinder zu guten Schulen schicken und könnte eigentlich ein ruhiges Leben führen. Aber ich will mich weiterentwickeln und noch mehr Land bearbeiten, mit künstlicher Bewässerung. Vor kurzem habe ich ein Bohrloch angelegt und mit einem Kredit der Firma eine Bewässerungsanlage gekauft. Für 14 Millionen Schilling, 6.400 Euro. Dazu kamen 5 Millionen für die Pumpe und 1 Million für den Aufbau der Anlage.
Feuerbauern und Investoren. Die Agrarkrise im Süden Afrikas am Beispiel Sambias. Sie hörten Kontext. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kruchem.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.